ARD.
Wieder mal greift Russland großflächig die Ukraine an. Diesmal trifft es auch Kiew schwer.
Der Ukraine steht ein neues Jahr mit einem neuen US-Präsidenten bevor. Was bedeutet das für den Krieg?
Einen Ausblick auf 2025 gibt es in dieser Folge auch für Syrien. Wie wird die EU mit den neuen de facto Machthabern im Land umgehen?
Und wie kann die Türkei helfen, stabile Verhältnisse in Syrien herzustellen? Das war Thema bei einer Reise von Außenministerin Baerbock heute nach Ankara.
Moin, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir ist Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hallo Jan.
Hi Benjamin.
Du hast heute alles beobachtet und gesammelt, was Reporterinnen, Korrespondenten und Nachrichtenagenturen so rund um den Ukraine-Krieg berichten. Lass uns doch als erstes auf diese Angriffe von heute früh schauen, die Kiew getroffen haben. Vor allem, was ist bis jetzt darüber bekannt?
Es scheint wie meistens in Kiew zu sein. Alle Raketen wurden offenbar von einem Abwehrsystem abgefangen. Aber Raketentrümmer sind auf die Stadt niedergegangen und dieses Mal wohl besonders viele. Einige Angaben gibt es von Bürgermeister Vitali Klitschko. Er hat auf seinem Telegram-Kanal über diese Angriffe berichtet und schreibt von einem Toten und mehreren Verletzten. An vielen Stellen hat es außerdem gebrannt. Raketen haben laut Klitschko mehrere Gebäude und Autos getroffen. Wie viele Wohnhäuser darunter sind, das ist aber noch nicht bekannt. Klitschko sagt, dass auch eine Wärmetrasse getroffen wurde, weshalb jetzt in hunderten Wohngebäuden nicht mehr geheizt werden kann. In Kiew ist es zurzeit, was die Temperaturen angeht, ähnlich wie bei uns und damit etwas milder als normalerweise im frühen Winter. Die Werte liegen bei etwas über 0 Grad.
Der Angriff war ja wohl so großflächig, dass es auch mehrere diplomatische Vertretungen getroffen haben soll.
Es gibt Äußerungen, zum Beispiel aus Tschechien, Portugal, Albanien, Argentinien oder Nordmazedonien. Diplomatische Vertretungen von diesen Ländern sind beschädigt worden. Das portugiesische Außenministerium spricht von einem inakzeptablen Angriff. Und die Behörden in Tschechien haben erklärt, dass durch eine Druckwelle das tschechische Zentrum mitten in Kiew verwüstet worden ist. Das ist eine Kultureinrichtung, ähnlich wie das Deutsche Goethe-Institut. Personal war aber nicht vor Ort, sodass niemand verletzt wurde. Und nicht nur in Kiew, in der ganzen Ukraine hat Russland mit Raketen angegriffen. Landesweiter Luftalarm war die Folge. Und Ziele waren wie so oft in diesem Winter Energieeinrichtungen des Landes. Zum Beispiel in der südukrainischen Großstadt Cherson.
Da wird es ja auch total sichtbar, wie jetzt die russische Kriegstaktik wieder ist. Die Winter in der Ukraine sind ja richtig eisig und im Januar und Februar sinken die Temperaturen in vielen Regionen dort nicht selten in den zweistelligen Minusbereich. Die Angriffe auf Energieeinrichtungen sind dann natürlich viel fataler. Ein anderer Faktor könnte den Ukraine-Krieg aber schon in den kommenden Wochen deutlich verändern. In den USA startet ein neuer Präsident in seine zweite Amtszeit. Donald Trump, der ja bisher nicht gerade als großer Fan der amerikanischen Waffenlieferungen an die Ukraine angetreten ist. Und an dieser Stelle würde ich dann gerne einen Tipp loswerden. In eurer Podcast-App findet ihr ab sofort die neue Folge von Streitkräfte und Strategien, das Update zum Krieg in der Ukraine von NDR Info. Und in dieser letzten Folge in diesem Jahr spricht Host Anna Engelke mit Michael Thumann, der ist Korrespondent für die Zeit in Moskau. Diesen Posten hat Michael Thumann schon zum dritten Mal inne und er ist deshalb ein großer Kenner des Kreml. Ein paar interessante Blicke auf Moskau vor der Amtszeit von Donald Trump wollen wir euch hier schon mal hören lassen. Anna Engelke hat Michael Thumann gefragt, ob Trumps Worte realistisch sind, nämlich seine Ankündigung, wonach er den Ukraine-Krieg schnell beenden wird.
Er kann ihn nicht beenden, schon gar nicht in 24 Stunden, aber er kann ihn tatsächlich maßgeblich verändern, ja. Und zwar, weil natürlich das größte Machtmittel sind die amerikanischen Waffenlieferungen. Und mit denen kann er, je nachdem, wie viel er gibt oder zurückhält, halt viel beeinflussen. Vor allem auf der ukrainischen Seite. Das heißt also, wenn er das, was er zwischendurch mal angekündigt hat, ich liefere der Ukraine von Tag 1 keine Waffen mehr, wenn er das verwirklichen würde, dann würde halt alles an europäischen Waffen hängen oder an den Waffen, die die Europäer für die Ukrainer in den USA kaufen. Vor allem dann Munition natürlich auch. Damit könnte er die Ukrainer durchaus zwingen, zum Beispiel sich auf Verhandlungsbedingungen einzulassen, die den Ukrainern überhaupt nicht schmecken. Er kann aber auch, und das ist, was sein designierter Ukraine-Beauftragter Kellogg gesagt hat, er kann aber auch umgekehrt, wenn die Russen nicht an den Verhandlungstisch kommen wollen, dann schrieb Kellogg, dann können wir auch mehr Waffen noch liefern. So, und das insoweit merkt man so ein wenig, dass da tatsächlich eine Möglichkeit ist, in transaktionalen Verhandlungen Druck auszuüben. Die große Frage ist, wenn beide Seiten sagen, wir wollen gar nicht verhandeln, sowohl die Ukraine wie die Russen, wie die Amerikaner dann gleichzeitig mehr Waffen und gleichzeitig weniger Waffen an die Ukrainer liefern wollen, die Frage ist noch nicht geklärt.
Trump hat ja den Ruf, sehr unberechenbar zu sein. Und ich glaube, was Putin an den Counterparts im Westen schätzt, ist, dass sie für ihn sehr gut berechenbar und ausrechenbar sind. Also häufig große Worte, wenige Taten. Und jetzt ist Trump unberechenbar. Wie geht Putin damit um, deiner Einschätzung nach? Ich gebe zu, es ist ein bisschen eine Glaskugelfrage, aber weißt du, welcher Vorteil kann das auch sein, dass Trump so ist, wie er ist?
Wir können ja statt der Glaskugel mal die russische Propaganda heranziehen, wie die damit umgegangen ist. Und dann eben auch er selbst. Und man hätte nun annehmen können, da Biden nun offensichtlich nicht der Kandidat von Putin war, Kamala Harris auch nicht, war das natürlich schon sein Sieg auch am 5. November in den USA. Aber Putin hat sich dann 2 Tage Zeit genommen, um ihm irgendwo verschwurbelt auf so einer längeren Diskussionsrunde im Valdai-Forum zu gratulieren. Das war schon mal nicht so richtig nett. Dann hat er seine Propaganda angewiesen, halt eben auch Trump in nicht den hellsten Farben darzustellen. Und dabei wurde dann auch zwischendurch mal die Ehefrau von Trump in irgendwelchen durchsichtigen Kleidern gezeigt, halb nackt und solche Dinge. Also man hat sozusagen despektierliche Sachen im Fernsehen gezeigt, sich lustig gemacht und merkte, da wird Distanz aufgebaut. Und daraus wiederum spricht dieses gewisse Unbehagen an Trump, das halt davon ausgeht, dass man nicht so genau weiß, wo geht der eigentlich hin. Und dass man halt auch in der ersten Amtszeit von Trump sich viele Hoffnungen gemacht hatte. Und dann war es ausgerechnet Trump, der die Ukraine dann anfing, mit Waffen zu beliefern. Im Gegensatz zu Obama, der da nichts hinschicken wollte und höchstens mal ein Zelt für medizinische Behandlung. Nein, Trump hat dann richtig lethal weapons, todbringende Waffen geliefert. Und das sind alles so Erinnerungen, auch die Aufkündigung des iranischen Atomabkommens, was den Russen damals auch nicht so gut zu Pass kam. Das begründet halt diese vorsichtige Distanz, die man in Moskau hat. Und trotzdem bleibt er natürlich unter dem Strich die viel bessere Option als ein demokratischer Kandidat, ganz klar.
Jetzt hat Putin bei der großen Pressekonferenz gesagt, also er sei ja bereit, mit Trump zu verhandeln. Und das sind ja auch so übliche Aussagen von Putin, dass er nach außen immer sagt, also mit mir kann man verhandeln. Sagt er das nur?
Er sagt es nur. Er ist jemand, der die Verhandlungskarte seit Beginn seiner Amtszeit gespielt hat. Also er überfiel die Ukraine und sagte, ich bin verhandlungsbereit. Und das zielt natürlich, und das muss man in Deutschland einfach ganz deutlich unterstreichen, das zielt auf Deutschland. Er will den Deutschen die ganze Zeit sagen, ich bin verhandlungsbereit, ich wurde hier eigentlich von der NATO angegriffen. Und wurde sowieso betrogen seit 1990. Da war ich zwar noch gar nicht an der Macht, aber stellvertretend für mich wurden alle anderen Russen betrogen, als ihr die NATO dann erweitert habt. Die wurde erst viel später erweitert und das, er hat dann großes Lügengespinst aufgebaut. Aber diese Verhandlungsbereitschaft ist eine Kriegstaktik. Er hat auch, um das nochmal klar zu sagen, auch in Istanbul nicht wirklich ernsthaft verhandelt. Istanbul waren die genau Verhandlungen vom März 22, die sich bis in den April zogen, wo tatsächlich beide Seiten einmal ausgelotet haben, was möglich war. Es scheiterte aber am Ende an unverrückbaren Positionen bei der Frage des möglichen NATO-Beitritts der Ukraine oder der Frage von Sicherheitsgarantien, verlässlicher Sicherheitsgarantien anstelle eines NATO-Beitritts und an der Frage, wo denn eigentlich die künftige Demarkationslinie, an der dann beide Truppen sich entgrenzen sollten, wo die eigentlich verlaufen sollte. Und das ist bis heute so.
Zeit-Moskau-Korrespondent Michael Thumann in der neuen Folge von Streitkräfte und Strategien. In dem ganzen Gespräch hört ihr außerdem, wie die Taktik der russischen Armee im Ukraine-Krieg derzeit aussieht, was es bedeutet, dass Russland ausländische Kämpfer einsetzen muss Und zwar nicht nur Nordkoreaner. Und Michael Thumann beantwortet die Frage, wie fest eigentlich Wladimir Putin im Kreml im Sattel sitzt. Und für die Weihnachtspause gibt's auch noch was. Ihr findet 6 Sonderfolgen von Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Killing Emotions. Es geht um Krieg und Gefühle und in einer Folge zum Beispiel darum, wie ein Frieden zwischen ehemaligen Kriegsparteien funktionieren kann. Und um die Frage, ob es für die Diplomatie wichtig ist, dass sich Regierungschefinnen und Präsidenten gegenseitig mögen. Und Zeit für einen Ausblick, das galt ja gestern auch für den EU-Gipfel in Brüssel. Zum letzten Mal in diesem Jahr haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten getroffen, um über die wichtigsten Themen zu sprechen, vor allem in Hinblick auf das neue Jahr. Worum ging es da, Jan?
Da ging es nicht nur um die Ukraine, sondern auch um Syrien. Wie geht die EU im neuen Jahr mit den neuen de facto Machthabern um, mit der islamistischen HTS also, die jetzt in Syrien das Sagen hat, 12 Tage nachdem Diktator Assad gestürzt worden ist? Wie sieht es aus mit diplomatischen Beziehungen, mit Sanktionen, die ja bislang gegen Syrien gelten? Unsere Brüssel-Korrespondentin Helga Schmidt war beim EU-Gipfel dabei und fasst zusammen, welche Haltung die Europäische Union gegenüber Syrien einnehmen möchte.
Ja, das hörte sich so an, dass man bereit ist, die Islamisten, die ja nun die neuen Machthaber in Syrien in Damaskus sind, die Islamisten neu zu bewerten. Das war auch so eine deutsche Initiative. Andere schlossen sich dann dieser Auslegung, dieser neuen Herangehensweise an. Da hieß es, dieser Umsturz, der Wechsel von dem brutalen Assad-Regime jetzt zu dieser Herrschaft der Islamisten sei ja relativ friedlich gegangen. Man sieht einige Anzeichen, rechnet den Islamisten hoch an, dass sie keine Kleidungsvorschriften für Frauen machen. Also auch andere Hinweise gab es, dass sie Minderheitenrechte im Moment jedenfalls akzeptieren. Und das bewertet man als eine gute Basis für Zusammenarbeit und als Voraussetzung, unverzichtbare Voraussetzung dann für möglicherweise das Streichen der Sanktionen. Syrien braucht ja dringend wirtschaftliche Unterstützung. Wie die aussehen könnte, das hat man auch schon etwas konkreter besprochen.
Und was die Diplomatie zum Thema Syrien angeht, ist heute die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in den Nahen Osten geflogen. Nach Syrien zwar nicht, aber in die Türkei. Das Land gilt als derzeit vielleicht wichtigster Akteur in Syrien. Jan, was will Baerbock da wohl erreichen?
Vor allem soll es wohl darum gehen, stabile Verhältnisse für Syrien herzustellen und ein stabiles politisches System, das alle Gruppen und Religionen berücksichtigt. Die Türkei hat gute Kontakte zur islamistischen HTS, die die Behörden in Syrien übernommen hat. Vielleicht auch nicht nur das, möglicherweise ist die Islamistengruppe bei ihrem Vormarsch in Syrien auch von der Türkei unterstützt worden, aber das ist umstritten. Der Türkei wird aber auch vorgeworfen, das Machtvakuum in Syrien dafür zu nutzen, um kurdische Milizen im Norden des Landes zu zerschlagen, die dort oft das Sagen hatten. Und so hat Baerbock vor neuer Gewalt in Syrien gewarnt. Auch im neuen Jahr dürften die Gespräche mit der Türkei also weitergehen, wenn es um das künftige Syrien geht.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Morgen sind wir wieder da mit einer neuen Folge.
Tschüss und ein schönes viertes Adventswochenende.